Herzlich willkommen, schön, dass du eingeschaltet hast und mit dabei bist bei unserem Blick in die Bibel. Ich freue mich. Amen. Meine Botschaft heute, die heißt schlicht und einfach Bewahrung. Ich habe mir gedacht, ob ich sie nennen soll, Bewahrung vor dem gesellschaftlichen Zusammenbruch, aber dann klingt das wieder so politisch und das wollen wir ja eigentlich nicht sein. Wir wollen ja eigentlich was, was immer passt. Also Botschaften aus dem Wort Gottes, die immer passen. Was aber nicht heißt, dass wenn nicht dem Wort Gottes ein gesellschaftlicher Zusammenbruch kommt, ja, dass wir die nicht doch einfach so analysieren und uns anschauen. Auf jeden Fall geht es heute um Bewahrung. Wisst ihr, was ich so denke? Das ist mein innerer Eindruck. Und zwar, dass eine Wolke, eine Nebelwolke der Gleichgültigkeit in geistlichen Dingen immer noch über großen Teilen unseres Landes liegt. Ich war vor einiger Zeit beim Haarschneiden. Ich weiß, man sieht es vielleicht nicht, aber es war wirklich so. Und schon länger her, eigentlich schon Jahre jetzt. Und ich plauderte also aus dem Nähkästchen als Pastor, ja, hast ja immer was Interessantes zu erzählen. Und die Friseuse, die sagt, ja, also es war so, wir waren in der Türkei im Urlaub und der Busfahrer, also der Guide, wie sagt man da, der Tourführer, der Reiseleiter in der Türkei, also der kam in den Bus, hat sich vorgestellt und hat gesagt, er ist Christ. Und wir haben uns gedacht, ich habe mir gedacht, na und, es ist mir egal. Ganz genau. Dieses, na und, es ist mir egal, liegt über vielen Köpfen und das Denken über Jesus ist nicht besonders tief. Warum lässt Gott diese Dinge alle zu? Die vergessen vollkommen, dass Jesus gekommen ist, dass Gott gekommen ist, um den Fluch, der auf der Welt liegt, zurückzudrehen, abzuwälzen, rückgängig zu machen. Das wird vollkommen übersehen. Gott ist ein Schwein und überhaupt und Gott ist nicht hier und lauter so Zeug, lauter so Blödsinn. Leute denken, das ist es nicht durchdacht, verstehst du? Es ist nur einfach Nebel, das ist Gedankennebel. Und ich bilde mir ein, das heißt, ich bin mir sicher, dass der Herr in diesem Jahr, nicht nur in diesem Jahr, hat er schon lange begonnen, aber dass er auch in diesem Jahr diese Nebeldecke, diese Decke der Dummheit von den Leuten wegziehen wird. Und dass plötzlich sie innerlich durch ihr Herz oder äußerlich durch die Umstände gezwungen werden, über Gott intelligent nachzudenken und auf intelligente Rückschlüsse zu kommen. Und ich sage euch mal was, da haben wir eine Rolle zu spielen. Wir müssen da mitmachen, wir müssen da Wahrheit verkündigen. Du und ich, nicht nur ich, sondern auch du. Wir müssen dann also wissen, wie wir uns verhalten sollen, zum Beispiel in bedrohlichen Situationen. Denn du und ich, ihr Lieben, wir sind das Salz der Erde und wir sind das Licht der Welt, sagt Jesus. Er sagt in Matthäus Kapitel 5, Vers 14, ihr seid das Salz der Erde und das Licht der Welt. Wir haben also einfach durch unsere Existenz eine positive Auswirkung auf die Umwelt um uns herum, auf die Pflanzen und die Blumen und die Bienen und was weiß ich was alles. Es ist einfach ein Segen da. Man kann es nicht genau erklären, aber wir sind wie das Salz im Schinken, der den Schinken davor bewahrt, unappetitlich zu werden, ich sag's mal so. Schlicht und einfach zu verfaulen. Amen. Also wir bewahren. Und außerdem sind wir das Licht der Welt. Das Licht der Welt ist ganz, ganz wichtig, denn ohne Licht gibt's keine Pflanzen, die wachsen. Licht braucht die Pflanze zum Wachstum. CO2 übrigens auch. Alles Leben entspringt Sonnenlicht und CO2, weil das die grüne Pflanze braucht. Und die grüne Pflanze, die ist die Nahrungsgrundlage für uns alle. Sogar mein Essen ist erst Pflanzen, bevor es bei mir dann auf den Teller landet. Es veredelt quasi die Pflanzen. Jemand hat mal behauptet, das Wort Vegetarier ist einfach ein altes indianisches Wort für schlechter Jäger. Das wollen wir jetzt nicht vertiefen, okay? Aber ganz grundsätzlich ist es so, dass wir Licht brauchen und dass wir das Salz gut ist. Salz würzt und Licht ist gut. Licht ist auch gut, wenn du im Dunkeln unterwegs bist. Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber die meisten sind im Dunkeln nicht unterwegs. Einfach deswegen, also wenn es stockdunkel ist, einfach deswegen, weil sie nicht wissen, was passiert. Vielleicht bewegen sie sich auf einen Abgrund zu und merken es nicht und im nächsten Moment geht es dann abwärts, wie bei Alice im Wunderland und sie landen in einem Land, wo sie gar nicht sein wollten. Also Licht ist immer gut. Licht gibt dir, zeigt dir zumindest den nächsten Schritt. Und natürlich wenn die Sonne aufgeht, ja, dann siehst du sowieso alles und dann verfliegen sich die Ängste der Nacht und alles ist gut. Und diese Aufgabe haben wir. Salz sollen wir sein und Licht sollen wir sein. Man kann es aber auch übertreiben mit Salz und Licht, muss ich unbedingt dazu sagen. Denn wenn du eine Suppe versalzen tust, dann schmeckt sie dir nicht mehr. Ist das richtig? Und wenn du jemandem, der gerade aus dem Dunkeln aufwacht, mit der Taschenlampe kommst und den anleuchtest, dann freut sich der nicht, oh Licht, sondern der ist erst einmal geblendet und schlägt vielleicht erst mal um sich. Amen. Es hat auch eine geistliche Deutung. Wenn zum Beispiel, nehmen wir mal einfach mal an, irgendwo, es war ja Neujahr, irgendwo, sagen wir mal in einer großen Stadt, steht ein Heini und hat eine Silvesterrakete in der Hand und schießt sie, sagen wir mal, im dritten Stock, im fünften Stock in ein Kinderzimmer. Und es fing dann an zu brennen. Und das Kind schreit und es verbrannt. Und es gibt einen Schuldigen und es gibt Verletzte. Wenn du jetzt als Christ sofort hinaufrennst in den fünften Stock, die klingelst, ach was, die Tür eintrittst und zu diesen Leuten sagst, denen jetzt dieses Unglück passiert ist, ihr müsst vergeben, und zwar jetzt sofort. Schau, dann versalzt du die Suppe. Dann erreichst du die nicht, sondern dann bist du ein Gespenst. Es ist jetzt nicht dran, von dem Vergebung zu fordern. Hast du mich gehört? Vergebung ist immer gut, ganz grundsätzlich, aber ist dir bewusst, dass auch Gott nicht einfach so vergibt? Wenn wir unsere Sünde bekennen und lassen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt. Aber wenn wir nicht weder bekennen noch die Sünde lassen, wisst ihr, was dann passiert? Dann hält der Herr uns diese Sünde noch hier vor. In so einer Situation ist das Beste, was du von den Leuten verlangen kannst, das, dass er dieses Urteil über diese Person, die das veranstaltet hat, also den Verbrecher, dem Herrn übergeben. Und in zuständigen Stellen und sich nicht selber rächen und so. Du kannst da nicht sofort hergehen und die Suppe dadurch versalzen, dass du was von denen erwartest, was emotional im Moment nicht drin ist. Stimme ich wieder überein. Also ich hoffe, dass du das erkennen kannst. Du versalzt dann die Suppe. Du leuchtest dem dann mit der Taschenlampe ins Auge. Und er findet dann nicht, hey super, du gibst mir Licht, ich danke dir. Sondern er sagt, hau bloß ab und zwar so schnell, wie es geht. Möglicherweise fliegst du dann zum Fenster raus, ja, wie die Rakete zum Fenster reinflog. Das wird sie ja auch nicht. Also sei taktvoll als Christ. Paulus sagt, lacht mit den Lachenden, freut euch mit den sich Freuenden und weint mit den Weinenden. Und manchmal muss man das machen. Dann ist man Salz der Erde, dann ist man das Licht der Welt. Dann bringt man den Leuten was. Salz soll den Leuten etwas bringen. Licht soll den Leuten etwas bringen und sie nicht überfordern. Amen? Okay, wichtige Sache. Aber Jesus sagt, der deutet auf diesen geheimnisvollen Zusammenhang hin, dass wir was an uns haben als Christen, was zur Bewahrung führt und was zum Segen führt. Und zwar in Lukas Kapitel 10, Verse 5 und 6. Ich schnappe mal schnell meine Bibel hier und lese euch vor, was da steht. In welches Haus ihr aber eintretet, sprecht zuerst Friede diesem Haus. Also wenn ein Christ in ein Haus hineintritt, dann soll er sagen, Friede diesem Haus. Er soll sich nicht hinstellen und sagen, die Fassade braucht einen neuen Anstrich, und zwar ganz dringend. Und wann war es das letzte Mal, dass ihr den Gehsteig gefegt habt? Weißt du, dann geht ihnen das Herz nicht auf, sondern dann denken sich die, hoffentlich geht der bald wieder. Stimmt oder stimmt's? Also, Friede diesem Haus. Komm mal zu mir, wenn du hingehst zu irgendwo, komm mit einer positiven Haltung. Nimm dir vor, gute Vibrations zu verteilen. Amen. Okay. Und wenn dort ein Sohn des Friedens ist, wenn dort also jemand ist, der empfänglich ist für deine Gedankengute, so wird euer Friede auf ihm ruhen. Du kannst Frieden verbreiten. Hältst du das aus? Du bist dann kein Ohrenbläser, der Streit verbreitet und immer anderen Leuten erzählt, was die anderen über ihn erzählt haben, sodass die einander nicht mehr in die Augen schauen können, sondern du bist jemand, der Frieden verbreiten tut. Wow. Dann wird euer Friede auf ihm ruhen. Du bist dann ein guter Umgang. Weißt du, was dann passiert? Wenn du gute Vibrations verbreiten tust, kriegst du einen guten Ruf. Und wenn du einen guten Ruf hast, dann ist die Gefahr, dass du einsam wirst, wesentlich geringer als wie wenn du ein Rechthaber bist, der zwar immer Recht hat, aber halt auch einsam ist. Ich will ja gar nicht sagen, dass du nicht immer Recht hast. Ich meine, es rendiert sich sowieso nicht, mit dir zu diskutieren über diese Dinge. Aber du musst dann wissen, es hat einen Preis. Du bist dafür da, Frieden zu stiften und Frieden zu verbreiten. So wird euer Friede auf ihm ruhen. Wenn aber nicht, so wird er, euer Friede, zu euch zurückkehren. Okay, können wir jetzt vertiefen, können wir weitermachen, müssen wir jetzt aber nicht. Du kannst Frieden verbreiten durch deine schiere, pure Existenz. Und das ist gut. Also ich finde, das ist ein Gedanke, den wir uns unbedingt merken müssen. Amen. Das Zusammensein mit guten Leuten hat segensreiche Auswirkungen. Ich weiß, das ist wieder wirklich kilometertief. Das ist ein tiefer Gedanke. Aber er wird oft übersehen in der Leichtfertigkeit, mit der man miteinander umgeht. Amen. Du färbst also positiv auf andere ab. Und in Gottes Namen, sei du mit anderen Leuten zusammen, die auf dich positiv abfärben. Okay? Die Leute, mit denen du zusammen bist, färben auf dich ab, ganz unweigerlich. Paulus sagt im 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 33, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten, irrt euch nicht. Wenn du also weißt, hey, hier ist wirklich eine Schlangenbrut daheim, dann musst du da nicht unbedingt hingehen. Auch wenn die noch so interessant sind. Und unterhaltsam vielleicht. Okay, ist nicht deine Aufgabe, solche Leute auf dich abfärben zu lassen. Sondern schau vielmehr, wo sind gute Leute? Welche Meister, in welcher Firma haben einen besonders guten Ruf? Welche Professoren auf welcher Universität haben einen Ruf, gute Leute auszubilden? Welche Lehrer in welcher Schule? Man kann sich das ja raussuchen, ja, wenn man in die eine oder andere Schule seine Kinder tun will. Welche Trainer? Sind es die Trainer im Sportverein, sind es Schlaffis oder haben die wegen mir, wie jetzt in meinem Fall zum Beispiel, ich habe mit schwarzen Gürtel in Jiu-Jitsu, meine Trainer, ich bin von einem Verein dann in den anderen umgestiegen, die haben, was weiß ich schon, 40, 50 andere zum Schwarzgurt geführt. Das sind diejenigen, die im Land hier maßgeblich mit an der Weiterentwicklung des Sports beteiligt sind. Wenn du dann solche Lehrer hast und die dann auch noch in der Nachbarschaft wohnen und es einfach ist, für dich hinzugehen, hey, dann bist du ja mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn du woanders hingehst. Amen. Oder natürlich auch, welche Pastoren haben einen guten Ruf? Welche Gemeinden haben einen guten Ruf? Es gibt Gemeinden, die schauen so sehr nach innen. Ich weiß von einer Gemeinde weiter im Süden, das ist schon viele Jahre, ist schon Jahrzehnte her. Der Pastor lebt gar nicht mehr. Aber da wollte mal jemand im Urlaub in diese Gemeinde gehen und dann haben die da geklingelt. Und haben gemeint, als jemand aufgemacht hat, hallo, wir würden gerne in die Gemeinde kommen, Gottesdienst mitmachen. Dann haben sie die angeschaut und gemeint, tut uns leid, aber wir wissen nicht, wer du bist und wie du drauf bist und wir bleiben unter uns und haben die Tür wieder zugemacht. Das musst du dir mal vorstellen, als christliche Gemeinde. Ich habe mir gedacht, was ist das bitte für eine Gemeinde? Ich meine, zu uns können grundsätzlich alle kommen. Da können geschminkte Buben mit hochhackigen Schuhen und im roten Abendkleid ankommen. Das ist mir schnurzegal. Die können sich in die erste Reihe setzen und mich verliebt anlächeln. Das ist mir total egal. Was die nicht können, ist Mitglied werden in der Gemeinde logischerweise und Mitarbeiter schon gleich gar nicht, weil das nicht der christliche Lebensstil ist. Aber kommen, hey, kommen kann jeder. Zuschauen im Fernsehen kann ja auch jeder. Und das machen die auch. Und ich kriege dann auch immer wieder interessante Schriften. Manche sind wirklich gut. Top, super gut. Leute bekehren sich, Leute dringen durch zu einer inneren Freiheit, das ist wunderbar. Aber es gibt auch andere, die sind auch unterhaltsam, aber die will ich euch nicht vorlesen. Okay? Diese Schriften, die Briefe und so weiter, E-Mails, die von denen kommen, Gottes Segen. Bin ich dann vielleicht dünnhäutig, wie manche Politiker, die da hunderte Strafanzeigen stellen? Nein, tut mir leid, aber das bringe ich nicht fertig. Wegen einer bescheuerten Beleidigung, jemanden anzuzeigen? Also, hallo. Okay, sorry, aber das ist mir zu blöd. Amen. Und wenn ich dann höre, dass Politiker, zwei Politiker haben mehr als 1.300 Leute angezeigt wegen irgendwelchen Blödsinn. Hey, wenn du die Hitze nicht aushältst, dann dürfst du nicht in der Küche arbeiten. Hey, hallo, wir reden ja noch nicht einmal vom Maschinenraum, vom Heizraum, verstehst du? Auf dem Schiff oder auf der Lokomotive. Mein Opa, der war Heizer. Na, der hatte solche Muskeln, aber der hat es auch ausgehalten. Meine Güte. Jesus fährt allerdings fort. Er sagt auch in Vers 10, Lukas Kapitel 10, Vers 10, er sagt, wo sie euch nicht annehmen, dort geht hin, schüttelt den Staub von euren Füßen und geht weiter. Was sagt uns das? Wenn du ankommst mit deiner Weisheit, mit deinem Evangelium und man nimmt dich nicht an, passiert oft, passiert dauernd zu, dann schüttel den Staub ab, bedeutet, schau nach vorne und lass die. Du musst dich da nicht ewig erforschen. Was habe ich damals falsch gemacht, dass es nicht geklappt hat? Was nur? Vielleicht hast du gar nichts falsch gemacht. Du hast deinen Teil getan und die wollten einfach nicht. Die Leute, verstehst du, die sind ihres eigenen Glückes Schmied. Du bist nicht für alles verantwortlich, was irgendjemand in der Vergangenheit erlebt hat, ist eine Sache. Wenn du gemacht hast, was zu tun war, dann ist die restliche Entwicklung jetzt bei dem. Die Leute sind ihre eigenen Agenten. Die sind keine Opfer. Danke für das donnernde Amen, das stimmt trotzdem. Wenn jemand sich ständig als ein Opfer bezieht und sieht und es sich raushängen lässt, dann unterstelle ich dem, dass der einfach Mitleid ernten will. Dass der nicht an der Lösung seiner Probleme interessiert ist, sondern an der Abwälzung auf jemanden anderen. Du kannst deine Probleme aber nicht auf einen anderen abwälzen, du musst sie lösen. Es gab diesen bescheuerten Häschenwitz in den 70er Jahren. So alt bin ich schon. Na, hat du Probleme? Wer weiß, wie es weitergeht? Mutter lösen, ganz genau. Ja. Und nicht sagen, er ist schuld, sie ist schuld. Mich haben sie zu heiß gebadet, mir haben sie nicht heiß genug gebadet. Und überhaupt, nee, nicht die Umwelt ist schuld, obwohl sie ganz bestimmt auch Schuld hat, ja, natürlich. Aber zieh dir das nicht an, zieh dir die Opferidentität nicht an. Du bist dann ein Verlierer dein ganzes Leben lang. Du wirst mit Ressentiments durchs Leben gehen, die du dir sparen kannst. Denn Gott hat dir Agency gegeben, wie sagt man da? Der hat dir die Fähigkeit gegeben, dein Leben zu gestalten. Du wirst von Gott immer wieder die Gelegenheit bekommen, dein Leben zu gestalten und in Gottes Namen mach was draus. Und opfer hier nicht rum. Ja, irgendjemand muss es sagen, ja. Andere lassen sich teuer dafür bezahlen, dass sie dich zum Opfer machen oder halt dir erklären, dass du eins bist und so weiter und so fort. Machen wir nicht. Amen. Also frag dich nicht ewig, was du besser hättest machen können. Vielleicht gar nichts. Die Leute sind selber für ihre Entscheidungen verantwortlich und für ihren Lebensweg. Gott segnet diejenigen, die zu ihm rufen. Und egal, was dir in der Vergangenheit passiert ist, deine Vergangenheit muss dir nicht wie ein Mühlstein um den Hals hängen. Gott gibt dir eine Zukunft. Er gibt dir Licht auf deinem Weg und es wird weitergehen. Deswegen ruf zu ihm, wende dich an ihn. Amen. Aber jetzt lass mich wieder zu meinem eigentlichen Punkt zurückkommen. Zur Bewahrung, Bewahrung, Bewahrung. Wisst ihr, dass sogar Sodom bewahrt worden wäre? Sodom war eine vollkommen hedonistische, eine perverse Gesellschaft, eine Gesellschaft, in der großer Wohlstand geherrscht hat, einerseits aber keine Zucht mehr und keine Sitte mehr, nichts mehr. Die haben alles dekonstruiert. Ne? Familie, Sexualität, alles. Und so haben die dann gelebt. Und Gott hat eines Tages gesagt, die übertreiben das so sehr, die sind so böse zueinander, da gibt es so viele echte Opfer, dass wir da reinschlagen müssen. Und wisst ihr, wir kommen so ein bisschen so vor, wie wenn wir in einer ähnlichen Zeit leben. Das ist übel. Und wenn Gott dann sagt, ey, wir müssen uns hier um die Opfer kümmern und die Täter bestrafen, dann verstehe ich das. Seid ihr mit dabei? Okay, dann verstehe ich, wenn Gott sagt, okay, nein, das war's jetzt. Denn sie überdrehen es völlig, die Sodomiter, als die Engel zu Lot kommen, die dann retten wollen. Und die Sodomiter das sehen und dann diese Engel, die sie für junge Männer halten, vergewaltigen wollen. Kommen sie in der Nacht und machen da Rabatz ums Haus herum von Lot. Ganz furchtbare Sache. Also es ist eine verworfene Gesellschaft gewesen, eine schlimme Gesellschaft von Ausbeutern, von Vergewaltigern, von ganz, ganz abgefahrenen Typen. Und Gott hat gesagt, Schluss mit diesem Gesellschaftsentwurf. Hat er gemacht. Und Gott teilt es Abraham mit. Abraham sieht die Stadt Sodom im Tal liegen, Gott und der Herr, der Engel des Herrn, der Herr Jesus vor seiner Menschwerdung, ja, als in einem Auftritt als der Engel des Herrn, so hat er sich seinerzeit zu erkennen gegeben, Leuten manchmal. Also der Herr und Abraham, die stehen auf dem Berg und blicken runter auf die Stadt Sodom. Und Gott denkt sich, mit Abraham habe ich einen Bund, sollte ich ihm nicht mitteilen, was ich vorhabe. Abraham, hör zu, Sodom wird kaputt gehen, es wird untergehen. Die sind jetzt dabei, Lot herauszuholen aus dieser Stadt. Und dann fängt Abraham an, Fürbitte zu tun für diese Stadt. Er sagt, Herr, wenn es 50, 40, 30, 20, Herr, wenn es 10 Gerechte gäbe in dieser Stadt. Sagen wir, die Stadt hatte 10.000 Einwohner. Wenn es 10 Gerechte gibt, das ist dann wie viel? 1 Promille, richtig? Na, 0,001%, stimmt das? Wenn also einer von 1.000 gerecht ist, immer noch im Herzen gottesfürchtig ist, so lebt, dass man sieht, dass er sich einer höheren Macht Rechenschaft schuldig fühlt. Wenn es solche Gerechten gibt, Herr, dann verschone doch die Stadt. Und der Herr sagt, gut, Gut, wenn ich 10 Gerechte finde, wenn ich ein Salzkorn unter 1000 Sandkörnern finde, dann werde ich die Stadt nicht zerstören. Dann würde immer noch Rabatz machen, der Herr. Der wird dann einen Wandel herbeiführen in der Stadt, ganz klar. Aber er wird die Stadt nicht zerstören. Überleg dir mal die Salzkraft, die ein Gläubiger hat. Einfach deswegen, weil du Gott nachfolgst. Richte der Herr deine Familie, deine Firma, dein Land nicht. Oder er ist im Gericht gnädiger, als er wäre, wenn es dich nicht gäbe. Du hast gewaltige, erhaltende Kraft. Ist ganz, ganz fantastisch. Lot hätte machen sollen, ist offensichtlich. Er hätte Gerechte erzeugen sollen. Er hätte Leute zur Gerechtigkeit führen sollen, zum Glauben an den Herrn. Das hat er aber nicht gemacht scheinbar, denn Lot ist eingezogen in Sodom, nicht um dort das Evangelium zu predigen sozusagen, sondern um Geschäfte zu machen. Aber sogar wenn du in einer Stadt bist, um dort Geschäfte zu machen und du Christ bist, dann ist es nicht verkehrt und nicht verboten, wenn du als Christ sich zum Beispiel in den Gemeinderat wählen lässt und politisch aktiv wirst. Für mich als Pastor ist es nichts. Okay? Definitiv, ich gehöre keine Partei an, werde auch keiner Partei angehören. Denn es gibt für geistliche Probleme, die das Menschenherz betreffen, keine politische Antwort. Das heißt aber nicht, dass man nicht auch gute Politik machen kann und schlechte machen kann. Ja, schlechte, die dann zur Verarmung und so weiter, weiter Landstriche führt, kann man machen. Passiert immer wieder. Und man kann gute Politik machen, die aus einem vollkommen zerstörten Land eines der reichsten Länder der Welt machen kann. Ist uns zum Beispiel passiert nach dem Zweiten Weltkrieg. Preis dem Herrn für Leute wie Ludwig Erhard und andere, die da mitgemacht haben. Amen. Also für mich ist das nichts, aber für dich kann es ruhig was sein. Und wir haben Bürgermeister in unserer Mitte, das finde ich wunderbar. Ja, und andere Leute, die sich also da engagieren. Mach das ruhig. Mach deinen Mund auf und bring deine geistliche Gesinnung dort zum Tragen, deine christliche. Du musst nicht ständig den Namen Jesu auf den Lippen tragen. Du musst nur die Werte, die der Herr vertritt, glaubhaft rüberbringen. Und auf dem Wertesystem dich berufen und darauf beharren und sagen, hey, kommt Leute, denkt und so weiter. Dann ist ein Segen, dann setzt du einen Segen frei. Das hat der Herr eigentlich erwartet, dass Lot macht. Abraham hat es auch erwartet. Aber die Familie von Lot hat die Gesellschaft viel zu sehr geliebt. Dieses Laissez-faire, dieses in den Tag hineinleben mit einem Haufen Geld. Die haben damit gemacht. Denn als nämlich der Zeitpunkt kam und die Engel Lot und seine Familie herausgeführt haben aus der Stadt, Bewahrung, ja, hat sich die Frau von Lot umgedreht. Und wurde zu einer Salzsäule. Als das Gericht kam, hat das Gericht auch sie betroffen. Und Jesus erklärt es im Neuen Testament ein wenig ausführlicher. Diese Frau hat sich nicht nur einfach umgedreht, um noch einmal einen Blick zu erhaschen, sondern die hat sich umgedreht, weil sie ihr Herz sie hingezogen hat. Die war irgendwie völlig einverstanden mit dem Lebensstil Sodoms. Und es gibt leider auch viele Christen, die völlig einverstanden sind mit dem Lebensstil der Welt, die dann aber keine Salzkraft haben. Wenn du Matthäus Kapitel 5, Vers 13, 14 weiterliest, 15, da steht dann auch, dass wenn das Salz kraftlos geworden ist, dass der Herr es rausschmeißt, dann wird es zertreten von den Leuten. Wisst ihr, was das bedeutet? Dann geht es dir als Christen ganz genauso wie der Welt auch. Du wirst dann mit der Welt gerichtet. Du lebst wie die Welt, wirst du gerichtet wie die Welt. Die Frau von Lot hat sich zurückgewendet, weil sie leben wollte wie die Welt. Sie wurde gerichtet wie die Welt und wurde auch zur Salzsäule. Und das soll dir nicht passieren. Also, du musst dem Herrn entschlossen nachfolgen, glaubhaft nachfolgen, dann macht sich ein Segen um dich herum breit und der Herr bewahrt die Welt um deinetwillen. Und auch wenn es zu schlimm ist und eine Gesellschaft untergehen muss, weil sie es übertrieben hat, wird der Herr dich nehmen und raus verpflanzen. Ich erinnere mich an die Zeiten, also nicht persönlich jetzt natürlich, aber an die Zeiten 1860, 70, 80. Da sind in Deutschland ganze Gemeinden, 1890, da sind ganze Gemeinden, christliche Gemeinden, aufgebrochen. Und vom Pastor bis zum Gemeindemitglied sind die alle dann umgezogen in die Vereinigten Staaten. Haben dort ein Dorf gegründet, viele, nicht nur eins, haben dort Landwirtschaft und Ackerbau und so weiter betrieben und haben dort ihre Gemeinde weitergelebt. Ja, gut, die mussten durch den Ersten Weltkrieg und den Zweiten Weltkrieg so nicht durchgehen. Ja, die hatten es in vieler Hinsicht besser. Da ist auch nicht alles Gold, was da glänzt. Du meine Güte, ich war schon öfter mal da drüben. Habe auch da drüben gelebt in den Vereinigten Staaten. Da ist nicht alles Gold, was glänzt. Es gibt nicht ein Amerika. Es gibt verschiedene Versionen von Amerika. Das kommt darauf an, in welcher du dann dich daheim fühlst und dort lebst. Amen. Aber wenn der Herr sagt, okay Leute, jetzt müsst ihr euch hier und da zurückziehen, dann müssen wir das auch bedenken. Aber wenn diese Signale kommen, dann kommen sie uns hin eindeutig. Die Engel, die haben Lot und seine Familie an der Hand genommen und haben sie rausgezerrt aus der Stadt. Die wollten sich gar nicht retten lassen und wurden trotzdem gerettet. Ist das gute Nachricht oder was? Aber die haben dann halt nichts mehr gehabt hinterher. Haben dann in einer Höhle gehaust. Das ist nicht so gut, aber sie haben immerhin überlebt und sind nicht mitgerichtet worden. Ich hätte erwartet, und ich denke nicht, dass das übertrieben ist, dass Lot und seine Familie jetzt zurückgehen zu Abraham und sagen, Onkel, ich war ein Depp, dass ich nach Sodom gezogen bin. Kann ich bei dir ein bisschen unterkommen? Und Abraham hätte gesagt, ja natürlich, Bub, komm rein, wärm dich auf, setz dich ans Feuer. Na, da hast du einen Kaffee. Und die Mädels, zieh dir mal was Ordentliches an hier. Wie schauen denn die aus? Ne? Hätte der garantiert gemacht. Da war er scheinbar zu stolz dazu. Manchmal ist Stolz töricht. Manchmal ist Stolz in Ordnung, in dem Sinn, dass du also nicht rumläufst wie der letzte Gammler. Einen gewissen Stolz in deinem Erscheinungsbild, das du ruhig widerspiegeln, das ist völlig in Ordnung. Ich bin zum Beispiel sehr dafür, dass Leute sich die Zähne putzen oder ab und zu mal rasieren und dann Schmeckfein drauf tun, dass sie also nicht so penetrant riechen und so. Amen. Aber es gibt auch einen törichten Stolz. Amen. Okay. Jetzt waren wir in Sodom. Leute, noch was. Wir treffen eine Frau, die auch den Untergang ihrer Stadt nicht hat verhindern können. Aber, ihren eigenen Untergang und den Untergang ihrer Familie hat sie verhindert. Und ich beziehe mich natürlich auf Rahab, genau. Auf genau genommen die Hure Rahab. Die Bibel sagt immer die Hure Rahab dazu, dass wir es auch nicht vergessen. Was ist passiert? Diese Frau, die hat sich zum Gott Israels bekehrt. Die hatte die Götter Jerichos und die Götter Kanaans satt und hat sich zum Gott Israels bekehrt. Als dann Israeliten in die Stadt kamen, hat sie die aufgenommen und beherbergt und versteckt, als die Polizei hinter ihnen her war. Würdest du auch Leute verstecken, wenn die Polizei hinter ihnen her ist, aus den falschen Gründen hinter ihnen her ist? Wenn einer ein Dieb oder Mörder ist, dann musst du den nicht beherbergen, im Gegenteil. Ja, aber es gibt auch andere, und da kannst du ruhig mal sagen, keine Ahnung, wo der ist, während der also da quasi in deinem Schatten hinter dir steht, der Gesuchte. Nun gut, auf jeden Fall hat diese Frau sich bekehrt. Eine Hure hat sich bekehrt. Und hat ihre ganze Familie gerettet. Als Israel nämlich Kanaan eingenommen hat und mit Jericho begonnen hat, die Stadt vernichtet hat, da hat sie ihre Familie bei sich in der Stadtmauer versammelt. Und der Rest der Stadtmauer, der ist zusammengefallen, aber ihr Haus in der Stadtmauer ist stehen geblieben. Musst du dir mal überlegen. Gott hat diese kanaanitische Hure gerettet. Was sagt uns das? Wenn bestimmte Familienmitglieder bei dir jetzt eine fragwürdige Karriere hingelegt haben, dann heißt es noch gar nichts. Es ist noch nicht aller Tage Abend. Es kann gut sein, dass die Person, die dir jetzt solche Sorgen macht, dass sie eines Tages dir das Leben rettet, dass sie eines Tages etwas entscheidend Wichtiges für dich tut. Deswegen, schreib niemanden ab, bete für deine Kinder und für deine Geschwister. Amen. Dass der Herr ihnen Licht gibt, dass sie Durchblick kriegen, dass sie mit Sündenerkenntnis plagen tut, bis sie es nicht mehr aushalten und zum Herrn schreien und Vergebung haben wollen. Danke für das donnernde Amen. Aber so kannst du ruhig beten. Und dann vertraust du darauf, dass der Herr das macht. Also, schreib niemanden ab. Rahab, trotz ihres ehemaligen schlechten Lebenswandels, ist zur Retterin ihrer ganzen Familie geworden. Und Josua, der hat sie aufgenommen in Israel. Und die hat einen der Spione, die hat einen der Fürsten Judas geheiratet und ist dann auch in der Linie von König David zu finden und dementsprechend auch in der Linie von Jesus. Eine geläuterte ehemalige Hure, muss man sagen. Hammer. Also schreib niemanden ab, ja, sondern hab Geduld mit denen, bet für sie und dann wird es schon was. Und der Herr ist sogar bereit, Leute, die sich übelst versündigt haben an der Gesellschaft und an ihren Mitmenschen, wie die Huren jetzt hier, zu retten. Denn wer hat die Mauern umgedrückt, meine Damen und Herren? Josua und die Israeliten? Nein, es war der Herr. Der hat ihr Haus in der Mauer stehen lassen. Ihren Teil der Mauer hat er stehen lassen. Finde ich sehr ermutigend. Gott hat da ein Zeichen aufgerichtet. Diejenigen, die auf mich vertrauen, werden gerettet und die bewahre ich. Amen. Okay. Jetzt müssen wir natürlich noch das vielleicht nächste Woche vertiefen. Ich denke, ihr wisst ja was, ich habe noch so viele gute Sachen, die möchte ich nicht auch aufdrücken jetzt. Lass mich noch eines sagen. Ich habe das am letzten Mittwoch schon angesprochen, aber ich möchte es nochmal wiederholen hier. Manchmal kriegst du Probleme, nicht weil du was falsch gemacht hast, sondern weil du zum falschen Lager gehörst. Weil du den falschen Like-Button gedrückt hast auf X oder weil du einen Kommentar geschrieben hast unter einem umstrittenen Video oder was auch immer. Manchmal hängst du mit, weil du mitgegangen bist. Zum Beispiel der Diener vom Propheten Elisa. Das ist ein Punkt, den wir bisher übersehen haben. Der Prophet Elisa war sehr erfolgreich im Vereiteln von den Plänen der syrischen Könige. Okay, der hat nämlich immer, wenn die Israel angreifen wollten, hat Elisa gezeigt bekommen von Gott, wo sie angreifen. Und er hat dann zum König gesagt, König von Israel, der König von Syrien, der wird dich hier und dort angreifen. Und dann konnte der also immer seine Heeresmacht dorthin tun, wo der Angriff kommt. Du musst dich nicht verprügeln lassen. Wenn du mitkriegst, dass jemand bei dir einbrechen will, um, was weiß ich, 2.30 Uhr am Morgen, dann musst du dich nicht hinsetzen und musst auf die warten und denen dann vielleicht auch noch die Tür aufmachen. Sondern du kannst dann tatsächlich mit deiner Heeresmacht, mit der Polizei oder wem auch immer, dann diese Einbrecher erwarten. Das ist völlig in Ordnung. Und das hat also der König von Israel gemacht. Solange, bis der König von Syrien gedacht hat, wir haben einen Spion bei uns in der Mitte. Und einer der Syrer, vielleicht war es der General Naaman, der hat gesagt, nö, König, so ist es nicht. Sondern die haben einen Propheten, der funktioniert. Elisa. Der sagt dir, der weiß vom Herrn aus, was du in deiner Schlafkammer sprichst. Du kommst dem nicht aus. Der Gott Israels ist ein mächtiger Gott. Und der König, der war ein böser Mensch. Ben-Hadad, der König von Syrien war ein bitterböser Mann. Ich kann das jetzt nicht alles erklären, aber wenn er den mal anschaut, wie der reagiert hat, ganz, ganz schlimm. Naja, auf jeden Fall geht er jetzt dorthin, wo das Problem ist. Nämlich nach Dothan. Dort soll sich Elisa aufhalten. Und dann kommt er also und umgibt die Stadt mit seiner Armee. Wir wissen es ja mittlerweile. Und am nächsten Morgen, nachdem die aufmarschiert sind, tritt der Diener des Elisa raus. Und er sieht die aufgefahrene Armee, die den Elisa killen will. Und natürlich nicht nur den Elisa, sondern sie belagert ja auch ihn, den Diener mit. Hat der Diener was falsch gemacht? Hat der Diener irgendwas Schädliches getan für die Syrer? Nein, überhaupt nicht. Der war ganz einfach nur der Diener von Elisa. Schau, so kann es sein, dass du, nur weil du zum Beispiel vielleicht, sagen wir mal, in eine umstrittene Gemeinde gehst oder einen umstrittenen Prediger gut findest, Probleme kriegen. Bist du noch dabei? Musst du dir dann überlegen, willst du das? Da trennt sich dann die Spreu vom Weizen. Wisst ihr, was der Diener von Elisa nicht gemacht hat? Er hat nicht sofort gekündigt und sich sofort irgendwie bei der syrischen Armee beworben. Ich bin Diener, ich kann also gut, was weiß ich, hier Schuhe putzen, Herr General, Herr syrischer General. Ich trete ihr in ihrer Partei bei. Ja, aus opportunistischen Gründen. Leute, das ist eine Schweinerei. Okay, da ist es nicht nötig. Okay, auf was will ich raus? Es kann sein, dass du ganz harmlos bist, aber trotzdem Probleme kriegst, ganz einfach, weil der Name Christi zum Beispiel über dich genannt ist. Ich weiß von einer Gemeinde, ich weiß nicht, ob das unsere betrifft, bestimmt nicht. Wir sind viel zu harmlos dafür. Aber die werden vom Verfassungsschutz beobachtet. Eine christliche Gemeinde. Ich denke mal, habt ihr nichts Besseres zu tun. Aber das gibt's. Bist du dann bereit, da zu sagen, hey, das ist mir egal, ich bleib da dabei, weil ich daran glaube, die predigen die Bibel und so ist es dann halt jetzt mal. Oder sagst du, oh nein, bloß nicht. Schau, du kannst nicht immer nur risikofrei durchs Leben gehen. Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der soll sein Kreuz auf sich nehmen. Die Kreuze, die hat der Staat den Verurteilten aufgelegt. Seid ihr noch dabei? Da denken wir oft nicht dran. Dieses Kreuztragen, das hatte so viel Charme, wie für uns das Wort, wer mir nachfolgen will, der möge seinen Strick um den Hals legen. Was bedeutet das? Was sagt Jesus uns damit? Dass wir es nicht immer auf Risikofreiheit abzielen sollen, dass wir nicht immer kein Risiko eingehen sollen, dass wir ab und zu ruhig kontrollierte, kalkulierte Risiken eingehen dürfen. Speziell, wenn wir ihm nachfolgen, natürlich. Denn derjenige, der retten kann vom Galgenstrick, schau, das ist der Herr. Derjenige, der Lot rausgeführt hat aus der untergehenden Stadt, das war der Herr. Amen. Wir müssen noch unbedingt nächste Woche dann über Noah sprechen. Noah, da hat der Herr mir Sachen gezeigt, die ich vorher so noch nicht gesehen habe, meine Damen und Herren. Hammer Sache. Vielleicht komme ich schon am Mittwoch drauf, ich weiß es nicht. Aber da gibt es viele, viele wichtige Dinge zu sagen. So manchmal hast du nur deswegen Probleme, oder sagen wir so, bestimmte Probleme hast du nur deswegen, weil du zu einer bestimmten Gruppe gehörst. Zum Beispiel alte, weiße Männer sind ja auch mittlerweile sehr umstritten. Als alter, weißer Mann, ne, weiß ich das. Aber da musst du dir sagen, hey, ich werde jetzt ganz bestimmt nicht irgendwie mich da umorientieren zu einer alten, weißen Frau oder so. Ne? Definitiv nicht. So weit kommt's noch. Nein, natürlich nicht. Amen. Okay, über diese Sachen kann man noch viel mehr sagen, aber ich denke, ich habe jetzt ein bisschen ein Fass aufgemacht mit genug Gedanken, die du da jetzt rausfischen kannst, die dir bis nächste Woche reichen. Und dann schauen wir noch ein bisschen genauer an, was der Herr über andere sagt in Bezug auf Bewahrung. Denn er hat ja noch andere bewahrt. Jesus hat er vom Kreuz nicht bewahrt, aber das hat einen bestimmten Grund. Manchmal bewahrt der Herr dich vor bestimmten Verhältnissen und Zuständen und Ereignissen nicht. Aber wenn er dich nicht bewahrt, hat es einen Grund, der hinterher immer in einen viel, viel größeren Segen mündet, als das Problem war. Ich ende mit der Schriftstelle aus Römer 32 oder wo steht. Da heißt es, oder 23, egal jetzt, auf jeden Fall sagt Paulus da, ich achte so, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Du musst jetzt vielleicht durch manches Jammertal gehen und der Herr, der rettet dich nicht sofort raus. Er wird das Beste für dich und für deine Umwelt draus machen. Denn du bist und bleibst ja auch in der Bedrängnis, Salz der Erde und Licht der Welt. Und manchmal ist es wichtig, dass du mit in der Krise bist, weil du in der Krise das untergehende Schiff bewahrst und erhältst. Und dann gibt der Herr dir einen neuen Anfang, aber das schauen wir uns alles nächste Woche an. Das wird gut, ich freue mich schon. Amen. Okay, gut. Und falls du sagst, ja, auf mich prasseln alle möglichen Sachen ein und ich war also nicht bewahrt, dann behaupte ich, dass du Jesus noch nicht in deinem Leben richtig hast. Hast du Jesus schon mal eingeladen? Wenn nicht, gebe ich dir jetzt die Gelegenheit. Lass uns die Augen zumachen, wir beten alle miteinander und sag mit mir, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden, komm in mein Herz, mach mich neu. Amen. Und jetzt bist auch du Salz der Erde und Licht der Welt. Amen.